SWR 2 Essay.
Heute mit einem Kontrapunkt in Corona-Zeiten. Der Essay aus dem Jahr 2017 erinnert an die Ursprünge eines Genres, das in diesen Tagen alles andere als selbstverständlich ist. Das große Musikfestival.
Im Bauch der Weltvitrine. Der Crystal Palace in London und die Wiege des Musikevents von Herbert Köhler.
Die erste große Weltausstellung findet 1851, wie könnte es auch anders sein, in London statt. Das viktorianische Königreich will zeigen, dass es die weltweit führende Stellung in Wirtschaft, Handel und Kultur einnimmt. Für die Präsentation von Waren und Kunst, Botanik und Preziosen aus aller Welt wird im Hyde Park ein Bauwerk errichtet, das in der Hauptsache aus Glas und Gusseisen besteht. Ein bautechnisch gesehen revolutionäres Riesengewächshaus als Klimahülle für den Weltbazar an einem Ort der Glücksverheißung also. Die englische Presse nennt es umgehend und sinnfällig Crystal Palace. Sein Architekt Joseph Paxton. Nach Ablauf der Ausstellungszeit wird der Kristallpalast in seine Module zerlegt. Diese werden in den Londoner Stadtteil Sydenham gebracht und dort von Samuel Lang wieder aufgebaut. Nun heißt er für über 80 Jahre offiziell Palace of the People. Mit dem Ortswechsel geht der Funktionswechsel einher. Von nun an dienen Gebäude und Park nicht mehr der Repräsentation der größten Wirtschaftsmacht, sondern der Volkserbauung gegen Eintritt und ganz speziell der Aufführung von Musik in gigantischen Besetzungen. Verantwortlich für die gesamte Kristallpalast-Ära zeichnen ihre vier Chefdirigenten Michael Costa, August Manns, Frederick Cohen und Henry Wood. Damit waren die ersten privat finanzierten Musikfestivals modernen Zuschnitts geboren. Möglich gemacht hat es das Aufkommen des Aktienkapitals. Mit ihm wird die Demokratisierung des Naturgenusses in der Großstadt verwirklicht. Das neu aufgekommene und bisher kapitalfreie Prinzip Freizeit, ein Abfallprodukt der industriellen Revolution, lag also nicht brach, sondern wurde verwertbar und profitabel, eine Win-Win-Situation. Der Crystal Palace und seine Outdoor-Erweiterungen hinein in den Park spiegeln das neue Naturverständnis der Großstädter seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Jeder Ausschnitt der botanischen Welt sollte ortsungebunden gedeihen können. Reserviertes Raumklima und strategisches Grün stehen als Naturillusion und paradiesisches Surrogat bis heute für eine Art der Entschädigung stetig härter werdender Arbeitsbedingungen, von denen man sich von nun an erholen muss. Seit Jahrzehnten ist sie für viele Klassikfans innerhalb und außerhalb Englands ein jährlicher Höhepunkt im Musikleben und Musikerleben. Die legendäre Last Night of the Proms schließt die Saison einer großen Zahl von Promenadenkonzerten eben die Proms in London ab, kennt keine Kleiderordnung, keine nationalen oder gesellschaftlichen Unterschiede, kennt nur das gemeinschaftliche Vergnügen an Musik. Legendär geworden ist sie, die Last Night, durch ihren unprätentiösen und barrierefreien Umgang mit klassischer Musik und deren Publikum. Ein Fest, ein Ereignis, das jedes Jahr im September von seinem Hauptspielort ausgeht, der Royal Albert Hall im Londoner Stadtteil Kensington. Die Tradition der Promenadenkonzerte hatte sich etablieren können, seitdem der Geschäftsmann und Impresario Robert Newman am 10. August 1895 die erste Veranstaltung in der 3000 Plätze fassenden Queen's Hall organisiert hatte. Die Idee, klassische Musik bei gutem bis hohem Niveau einer massenstarken Jedermann-Adresse als schwellenangstfreies Musikereignis anzubieten, ist jedoch etwas älter. Sie ist vor allem mit jenem einzigartigen Bauwerk verbunden, das die im frühen 19. Jahrhundert aufkommende Strukturanalogie von Musik und Architektur in einzigartiger Weise verkörpern sollte, eben dem Crystal Palace. Dieser Kristallpalast wurde 1851 als temporärer Bau nur für die Weltausstellung in London errichtet. Er hatte enorme Ausmaße und folgte neben seiner Funktion als Ausstellungsgebäude zwei neuartigen Prämissen. Der Kristallpalast setzte einmal das Prinzip der modularen Architektur um und er trug schon den Mehrzweckcharakter späterer moderner Hallen in sich. Das Augenfälligste an ihm aber waren die Konstruktionsmaterialien, Glas und Gusseisen. Sie sollten die Baukunst revolutionieren. Man kann sie sich gar nicht mehr aus dem kulturellen Leben wegdenken. Musikfestivals Indoor und Open Air gehören seit Jahrzehnten schon zur Normalität im internationalen Musikbetrieb. Die Entwicklung auf dem Gebiet der technischen Klangverstärkung und der Live-Elektronik macht es möglich, heute einer fast unbegrenzten Zuhörerzahl, versammelt an einem einzigen Ort, ein qualitätsvolles und bleibendes akustisches Live-Erlebnis zu bieten. Als periodische Veranstaltung oder als einmaliges Ereignis, der Gemeinschaftssinn unter einem Leitbild, einer Person oder Gruppe oder einem besonderen Anlass, ließ und lässt die Massen zusammenkommen. Kammermusikbesetzungen sind räumlich plötzlich nahezu unabhängig, erreichen mit ihrem Spiel nun eine nie für möglich gehaltene akustische Raumweite und bei den Besuchermassen die Illusion, in einem nicht mehr definierten Raum tatsächlich für die Kammer geschriebene Musik zu hören. Das legendär gewordene Woodstock-Festival etwa, das an einem Wochenende Mitte August 1969 auf einer im Dauerregen aufgeweichten Kuhwiese bei Woodstock im US-Bundesstaat New York stattfand, gilt als einer der frühen Höhepunkte solcher musikalischen Massenveranstaltungen der populären Musik. Natürlich spielte dort ein nahezu repräsentativer Querschnitt durch die damals angesagte britisch-amerikanische Popmusikszene, obwohl ihre Spitzen, die Beatles und Bob Dylan, begründet fehlen mussten. Dass Woodstock aber zum Mythos wurde, war auch zwei anderen Tatsachen geschuldet. Das Festival verlief trotz teils unzumutbarer Verhältnisse und schlechter Organisation friedlich. Und der Regisseur Michael Wadley stellte darüber einen in seiner optischen Gestaltung völlig neuartigen Dokumentarfilm zur memorierenden Stimmungsverbreitung zusammen. Woodstock machte exemplarisch klar, es war schließlich die Popularkultur, welche die Resonanzverhältnisse der traditionellen Klangkörper durch Amplifizierung von Instrument und Stimme und damit den Zuhörerkreis enorm erweitern konnte. Heute ist es Standard, auch ganze klassische Sinfonieorchester mit hervorragendem akustischen Resultat problemlos über Mikrofone abzunehmen und dann rauschfrei verstärkt und abgemischt an die Massen weiterzugeben. Die Klassik bzw. die ernste Musik und ihr natürlicher Instrumentenklang bleiben also auch bei hochgezogenen Reglern weithin authentisch im Höreindruck. Wenn das Klangerlebnis unter freiem Himmel stattfindet, verstärkt das den Eindruck eines Umgebungsraums von grenzenloser Weite. Das Ereignis findet nicht mehr in einem Raum statt, sondern in der Welt. Open-Air-Ereignisse und ihr erklingendes Produkt aus Klassik oder Popmusik erreichen zudem weitere Zuhörerkreise gleichzeitig an anderen Orten. Akustische und visuelle Übertragungstechnik machen es möglich. Das vermögen Radio und Fernsehen zwar auch, aber beiden Medien fehlt etwas Entscheidendes, das atmosphärische Live-Erlebnis in und mit großen Massen Gleichgesinnter. Wenn also etwa die musikalischen Späße beim Ausklang der alljährlich in der Royal Albert Hall in London stattfindenden Last Night of the Proms nicht nur an Radio und Fernseher zu verfolgen sind, sondern an dafür eigens eingerichteten Hör- und Sehorten als Eventsurrogat des Originals mitgefeiert werden können, dann wird auch die Atmosphäre des Gemeinschaftserlebnisses am Originalschauplatz weitertransportiert und mitempfunden. Im Fall der Last Night geht das Signal in die Parks von Belfast, Glasgow, Swansea, Manchester und natürlich in den Londoner Hyde Park. Bild und Ton, Atmosphäre und Event bilden so einen erweiterten und authentisch gebliebenen Raum für alle Zuhörenden. Das ist durchaus etwas mehr als nur Radio oder nur Television. Wenn das nicht so wäre, würde niemand sich veranlasst sehen, eine Menge finanziellen, technischen und logistischen Aufwand für Live-Events zu betreiben. Zurück in den Hyde Park. Genau in diesem Park liegt die Wiege der Idee einer Zuhörererweiterung in noch nie dagewesene Dimensionen. Zunächst natürlich noch ohne elektroakustischen Support. In einer Welt ohne Klangverstärkung durch elektrische Unterstützung konnte mehr Lautstärke nur über die personelle Vergrößerung von Chor und Orchester erreicht werden. Also lag es nahe, mit Riesenorchester und Riesenchor jene Lautstärke zu produzieren, die nötig war, um die bis dahin doch mehr auf überschaubare Raumgrößen dimensionierten Konzertsäle einem weitaus größeren Publikumskreis zu eröffnen. Aber dafür musste ein ganz neues Raumverständnis her. Denn ein geeignetes Gebäude für die Größenfantasien eines die ganze Welt dominierenden viktorianischen British Empire gab es Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht. Es existierten zwar die größten Kirchen Londons, wie die St. Paul's Cathedral oder die immerhin gut 4000 Zuhörer fassende, bis 1907 bestehende Exeter Hall, in der im April 1847 sogar Felix Mendelssohns monumentales Oratorium Elias aufgeführt werden konnte. Die meisten Konzertauditorien waren damit aber sakral gebunden. Es musste etwas Profanes her, das beides leisten konnte, weltliche und sakrale Musik aufzuführen. Ein Gebäude, das ideologisch noch nicht besetzt war und allen offen stünde. An die Stelle von Religion und Glaube tritt jetzt das Vertrauen und das Selbstbewusstsein einer Nation, die auf Wirtschaft und Handel, Wissenschaft und Kultur setzt. Fortschritt und die Kommerzialisierbarkeit der Produktion wurden befeuerte Ideale. Die Weichen dafür waren gestellt. Robert Chambers' damals anonym erschienenes Buch »Spuren der Naturgeschichte der Schöpfung« war Mitte der 1840er Jahre äußerst populär und nahm vieles von Charles Darwins 1859 erschienener Abhandlung über die Entstehung der Arten vorweg. Mit beiden Ansätzen wurde die bis dato christlich dominierte Auslegung einer Geschichte der Menschheit völlig ihrer Bibelmythen entkernt und mit einer natürlichen Evolution begründet. Der frische Wind der Daseinsauslegung passte genau in die Stimmung eines wissenschaftlich unbestechlichen und ideologiefreien Umgangs vor dem Hintergrund der industriellen Revolution und eines sie antreibenden Fortschritts- und Machbarkeitsmythos. Der Religion mit ihren konfessionellen Wächtereinrichtungen wurde damit der Zugriff auf die Weltlichkeit gekappt. Religion wurde mehr und mehr zur Privatangelegenheit. So hatten sich Wissenschaft, Technik und ihr gemeinsamer Fortschritt ihrer Hauptblockade entledigen können. Die große Gelegenheit, diesem neuen Ideal des unaufhaltbaren Fortschritts und der unbegrenzten Machbarkeit in England auch ein markantes architektonisches Symbol zu schaffen, bot sich 1849, als das britische Parlament einem von Henry Cole eingebrachten und von Prinz Albert mitgetragenen Unternehmen zustimmte, das die Welt noch nicht gesehen hatte, die erste Weltausstellung. Für diese gigantische Produktions- und Warenschau des Welthandels sollte ein Ausstellungsgebäude entstehen, welches alles bisher Gekannte an Raumgefühl, Material und Transparenz nicht nur in den Schatten stellt, sondern gleich ein neues Kapitel in der Architekturgeschichte aufschlagen wird, das Glashaus. Sein Prinzip steht für den Beginn einer modularen Architektur auf der Basis des Montageprinzips von Glas- und Eisenfertigteilen. Genau ein solches Glashaus wird 1851 nach einer Bauzeit von wenigen Monaten als erste Weltvitrine für Handel und Kultur im Hyde Park zu London stehen. Das Glashaus hat alles, was eine Nation präsentieren und repräsentieren möchte, die technisch, industriell und infrastrukturell Fahrt aufgenommen hat und nun in aller Transparenz und zum eigenen Ruhme darüber wirtschaftliches wie kulturelles Zeugnis ablegen will. Schon nach den ersten Besprechungen der britischen Zeitungen und Magazine und vielen Besucherberichten ist dieser Kristallpalast die absolute Steigerung des lichtdurchfluteten Innenraums seit der gotischen Kathedrale, ja ein Symbol für die Stärke des Empire und nicht zuletzt das Modell für die ersten Globalisierungsfantasien des Kapitals. Analogien machen die Runde. Die Arche als Containerautonomie, die Kathedrale als neuer Tempel ultimativer Heilsversprechung, der Crystal Palace als strotzende Repräsentanz des Kapitals. Die Gesamtinstrumentierung all dessen symbolisierte die eingebaute Orgel der Firma Gray & Davidson unter Beteiligung des deutschen Orgelbaumeisters Johann Friedrich Schulze. Bei der Eröffnung wurde sie von James Turl gespielt. Der hochgeschätzte James Turl sollte später so etwas wie der Hausorganist des Kristallpalasts in Sydenham werden. Durch die zahlreichen Vorberichte, euphorisch präpariert und in erwartungsvoller Ehrfurcht, hatten sich damals die meisten London-Reisenden dem Gebäude genähert. So etwa Theodor Fontane bei seinem Besuch.
Ich trat in den Hyde Park. Die Sonne stand in Mittag und unter ihrem Strahlenstrom glühte die noch ferne Kuppel des Kristallhauses auf wie ein Berg des Lichts. Wie der echte und einzige Koh-i-Noor. Es brauchte kein Fragen und Suchen nach ihm, er war sein eigener Stern. Wie eine Riesenleiche streckt sich dieser Glasleib aus, dessen Seele mit jenen farbenreichen Shawls und Teppichen entflohen, die einst wie Fantasien ihn durchglühten, und dessen geistiges Leben mit jenen tausend Mess- und Rechenkräften dahin ist, die eisern und unbeirrt ihr Urteil fällten.
Der aus Aachen angereiste Schriftsteller Friedrich Wilhelm Hackländer machte damals über seinen Besuch im Hyde Park folgende Notiz.
Jetzt hatten wir Hyde Park erreicht und betraten ihn in wahrer Aufregung. Man fragt sich, ist der Anblick des Ausstellungsgebäudes wirklich ein so großartiger, riesenhafter, dass er den Erwartungen entspricht, die man angeregt durch Beschreibungen und Abbildungen aller Art sich davon gemacht hat? Man späht um sich, während man durch den Park dahingeht. Man glaubt, der Kristallpalast müsse plötzlich gewaltig dem überraschten Auge sichtbar werden. Aber er hat sich hinter den Bäumen versteckt. Man muss seine Neugierde noch einen Augenblick zügeln. Dorthin, über die gelben Sandwege, über den grünen Rasen, ziehen von allen Seiten Besucher, in langen Linien, die sich in der Nähe des sogenannten Serpentine River, eines großen Teichs, zu einem einzigen buntfarbigen Strom vereinigen, der zwischen den mächtigen Bäumen verschwindet, die das Ausstellungsgebäude in nächster Nähe umgeben. Über die Wipfel dieser riesenhaften Ulmen sehen wir es jetzt emporragen, aber nur die Spitze des Daches. Wir sehen über das grüne Laubwerk hinweg Hunderte von kleinen Fahnen im Wind flattern, in den Farben aller Nationen, die ihre Schätze dort niedergelegt. Endlich bemerken wir ein Stück des Daches selbst, eine zierliche Filigranarbeit. Und wie nun die Sonne einen Augenblick zwischen den Wolken hervortritt, glänzt und funkelt es dort drüben. Als seien wir im Märchen an den Ort gelangt, wo sich den gierigen Blicken des Wanderers plötzlich der verheißene Zauberpalast zeigt. Jeder will zuerst das Ziel erreichen, das längst erwartete, das jetzt mit einem Male aus Eisen und Glas gezaubert, märchenhaft vor unseren Augen steht. Ich wüsste keinen Vergleich mit diesem Anblick. Er ist unbeschreiblich groß und schön. Die Tausenden von Säulchen und kleinen Bogen, welche das Langschiff bilden, bauen sich in den Etagen oder Terrassen des Hauses neben und übereinander fort zur schwindelnden Höhe. Überall durchströmt das Licht diesen gewaltigen Körper. Dort, wo die Scheiben durchsichtig geblieben sind, lässt uns eine wirre Masse von Farben aller Art die Schätze ahnen, die der Wunderbau enthält.
Eines war also schnell klar. Eine unglaubliche Faszination übte dieser Kristallpalast auf seine Besucher aus. So viel Weite, so viel Licht, ein gigantisches Raumerlebnis, das alles lockerte fast jeder und jedem die Kinnlade. Und wenn es nicht allein beim kindlichen Staunen blieb, dann setzte bald auch die kritische Reflexion ein, vor allem über die Sinnbildfunktion des Glashauses. Also die Frage, wofür steht dieser Kristallpalast eigentlich, wenn nicht allein für den Bauch von London, der damals auch der Bauch der Welt war? Bei der Beantwortung dieser Frage erweist sich der russische Schriftsteller und Rousseau-Schiller-Heine-Kenner Fjodor Dostojewski als scharfer Kritiker von Kapitalismus und westlichen Werten. Nicht zuletzt, weil er seinen schriftstellenden Landsmann Nikolai Tscherniszewski und dessen zukunftsgläubigen Roman »Was tun« von 1863 mit seiner Verklärung von Moderne und Westkultur für den Vertreter eines völlig unrussischen Lebensstils hielt. Bei Tscherniszewski steht der Crystal Palace nämlich für die Utopie einer fortschrittlichen Gesellschaft, die durch die Industrialisierung für ein Leben im Paradies auf Erden stehen kann. Sein Realisierungsvorbild dafür war die sogenannte Phalanstère des Sozialutopisten Charles Fourier. Die Phalanstère war die französische Vorform eines kolchoseartigen autonomen Lebens- und Produktionskollektivs. Sie bildete eine autonome Stadt im Kleinen. Das weltliche Konzept dazu hieß irdisches Paradies für eine aufgeklärte, human und vernünftig gewordene Gesellschaft. Von einer solchen hatten schon die damals immer noch auf dem Index stehenden Sozialkritiker Pierre-Joseph Proudhon und Henri de Saint-Simon in Frankreich geträumt. Es ging um eine Sozialutopie als Ausdruck kollektiven Glücks durch Humanisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Aber es war nicht nur Tscherniszewski und seine Schrift »Was tun«. Ein weiterer Grund für seine abschätzige russisch-nationale Europakritik – sie betraf hauptsächlich die Wahrnehmung Deutschlands, Frankreichs und Englands, könnten Dostojewskis demütigende Erfahrungen als Schuldner bei den westlichen Spielbanken gewesen sein, die ihn das traditionssichere Russland und das Russische überhaupt immer mehr verklären ließen. Eine Art Selbstschutz aus Angst vor Kulturverlust. Dostojewski hatte das Gebäude des Crystal Palace in der Hyde Park-Fassung von 1851 mit seiner Weltausstellung nicht gesehen. Er unternahm erst im Juli 1862 für 10 Wochen eine Reise durch Westeuropa, kam dabei nach Sydenham, als sich der Betrieb des Kristallpalasts dort schon seit 8 Jahren als Ort des Vergnügens in einem Freizeitpark eingespielt hatte. Er kannte den Kristallpalast also erst nach seinem Funktionswechsel. Insofern betreibt Dostojewski mehr Dekadenz als Kapitalismuskritik. Sein Besuch der monumentalen Glas- und Eisenkonstruktion hinterließ bei ihm durchaus einen überwältigenden Eindruck. Und trotzdem wird er den Kristallpalast in seinen winterlichen Aufzeichnungen sommerlicher Eindrücke von 1863 voller Ressentiments als fragwürdiges Symbol für ein irdisch verstandenes, falsches Paradies brandmarken. Dass das toxische Gemisch depressiver Schübe, Ohnmachtsgefühle, Desillusion oder auch reiner Angst vor so viel Gigantomanie bei seiner Einschätzung eine Rolle spielte, kann man vermuten. Tatsache ist, dass die Diskrepanz zwischen einem rückständigen Russland und der unter Kohle und Dampf stehenden industriellen Moderne Englands durchaus als ein utopischer Quantensprung erscheinen konnte und als eine Gefahr für Tradition und Gewohnheit.
Ich bin eigentlich nicht für das Leiden, aber auch nicht für die Glückseligkeit. Ich bin für meine Laune und dafür, dass ich sie jederzeit haben kann. Das Leiden wird zum Beispiel in Vaudeville nicht zugelassen, das weiß ich wohl. Im Kristallpalast ist es völlig undenkbar. Leiden ist Zweifel, ist Verneinung. Was aber wäre das für ein Kristallpalast, wo man noch zweifeln könnte? Indessen bin ich davon überzeugt, dass der Mensch auf wirkliches Leiden, das heißt auf Zerstörung und Chaos, niemals verzichten wird. Das Leiden, das ist ja der einzige Grund des Bewusstseins. Habe ich auch anfangs behauptet, dass das Bewusstsein meiner Meinung nach für den Menschen das größte Unglück ist, so weiß ich doch, dass der Mensch es liebt und es gegen keinerlei Befriedigungen eintauschen würde. So steht das Bewusstsein beispielsweise unendlich höher als 2 mal 2. Nach dem 2 mal 2, versteht sich, bleibt nicht nur nichts mehr zu tun, sondern auch nichts mehr zu erkennen übrig. Alles, was dann auch möglich sein wird, ist, seine 5 Sinne verstopfen und in Kontemplation versinken. Nun, und wenn man für das Bewusstsein auch zum selben Ergebnis kommt, nämlich, dass nichts mehr zu tun sei, so kann man sich wenigstens zuweilen selbst auspeitschen. Und das belebt immerhin. Es ist zwar rückständig, aber besser als nichts. Sie glauben an den Kristallpalast, den in alle Ewigkeit unzerstörbaren, also an etwas, dem man weder heimlich die Zunge herausstrecken, noch die Faust in der Tasche ballen kann. Nun, und ich fürchte diesen Palast, vielleicht gerade deshalb, weil er aus Kristall und in alle Ewigkeit unzerstörbar sein wird und weil man ihm nicht einmal heimlich die Zunge wird herausstrecken können.
Dostojewski packt einige dieser kryptokritischen Seitenhiebe in seine Erzählung »Aufzeichnungen aus dem Kellerloch« von 1864. Dort wird suggeriert, dass der ewig unzerstörbare Kristallpalast als westzivilisatorischer Allcontainer den enzyklopädischen Weltzugriff auf alles versinnbildlicht. In einer Linie weitergedacht und assoziierbar mit den Prinzipien Arche, Tempel, Kathedrale und Weltvitrine. Und wenn heute noch das World Wide Web der Gegenwart mitgedacht werden kann, dann ist der Weg der Weltwirtschaft, einer Weltgesellschaft, zwingend als eine Entwicklung von einer religionsbasierten zu einer materialbasierten und schließlich zu einer wissensbasierten Ökonomie nachvollziehbar. Dostojewski beschäftigte sich in teils ausgiebigen und bezeugten Gedanken mit der Symbolbündelung des Crystal Palace als Verkörperung der kapitalorientierten Westdekadenz. Doch wichtige schriftlich gefasste Gedanken hierzu wurden gekürzt, missverständlich verstümmelt oder gleich ganz zerstört. Nicht zuletzt, weil sie Zar Nikolaus II. Und seinen Zensurbehörden einfach zuwiderliefen. Deshalb ist Dostojewskis wirkliche Haltung heute schwer zu rekonstruieren, bleibt größtenteils Spekulation und von den jeweiligen Interpretationslagern abhängig. Es gibt jedoch zum Glück eine Erzählung, die einen weit tieferen Einblick in Dostojewskis Kapitalismuskritik eröffnen kann. Es ist die Lektüre seiner vor Witz sprühenden, ätzenden Satire »Das Krokodil« von 1865, eine Fabelkritik am Kapitalismus mit seinem profitlichen Ausbeutungs- und Verwertungswahn. Die vielfach geübte ideologiekritische Sicht auf die Londoner Weltvitrine als Sinnbild für einen frühen Kapitalismus und seine düsteren Folgen ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, Bau und Idee des Crystal Palace hatten enorm positive Auswirkungen auf die Architekturavantgarde in anderen Ländern. Alle machten plötzlich in Glas und Stahl, diesen beiden Garanten für den Fortschritt im Wirtschafts- und Betriebssystem der Industrialisierung. Die beiden kampfstarken Lager der Befürworter von Industrialisierung und Automation und das der Maschinenstürmer jeder Couleur werden sich von nun an und für lange Zeit unversöhnlich und hochideologisiert entgegenstehen, mit allen gesellschaftlichen Konsequenzen. Fortschrittsschwärmer und Sozialkritiker haben jedoch eines gemeinsam. Beide Lager verwechseln Fiktion und Realismus und befeuern ihre Haltung mit der Utopieversessenheit von Idealismus und Romantik. Hierin wird der Romancier Charles Dickens einer der Sozialbiografen des viktorianischen Zeitalters. Er seziert die Gesellschaft aber eher von unten, skizziert, oft stark moralisierend, ihre Schwierigkeiten im Umgang mit den technischen Neuerungen, Errungenschaften und gesellschaftlichen Folgen der Industrialisierung Englands und beleuchtet deren humanitäres Konfliktpotenzial. Wer aber war der Mensch, der diesen Crystal Palace konzipiert hatte? War dem Architekten bewusst, was er mit diesem Bauwerk, seine Existenz, Funktion und Deutung losgetreten hatte? Oder war vielleicht doch alles nur einer zielführenden Dringlichkeit geschuldet? Schließlich lag sie ja in der Luft. Joseph Paxton wurde am 3. August 1803 in Milton Bryan geboren, einem kleinen Dorf in der englischen Grafschaft Bedfordshire. Als späterer Gartenarchitekt baute er mit Vorliebe Gewächs- und Treibhäuser, die das Binnenklima steuern konnten. Der Anspruch, jedes spezielle Klima auf der Erde sollte auch im englischen Klima künstlich erzeugbar sein und die entsprechende Fauna und Flora hervorbringen können. Die gesamte Weltflora sollte ihre Blüten standortunabhängig produzieren können. Dafür waren sonnenlicht durchflutete, klimatisierbare Häuser nötig. Joseph Paxton wusste, wie das ging. Und er konnte die ursprüngliche Bestimmung des Glashauses mit seinem Crystal Palace im Hyde Park auf das Modell eines gigantischen Ökotops übertragen, welches das Wachstum der Natur auf ein Wachstum der Wirtschaft projizieren ließ. Denn der Crystal Palace war als Weltvitrine für die Gesamtheit von Wirtschaft, Handel, Kultur und deren Prosperierung unter Englands Führung konzipiert. Dabei hatte der Nobody Paxton die Bauausschreibung nur deshalb gewonnen, weil er mit seinem Konzept den Kostenrahmen seiner konventionell planenden Mitbewerber exorbitant unterschreiten konnte. Und nicht nur das. Das prognostizierte Zeitfenster für die Realisierung des Bauwerks war unschlagbar. Am 30. Juli 1850 wurde die Baustelle eröffnet.
Zugleich begann die Detailplanung, die circa 4 Monate dauerte. Parallel dazu wurden bereits wesentliche Konstruktionsteile in Produktion genommen. Die erste Säule wurde bereits am 26. September aufgestellt. Ende Januar, nach 4 Monaten Bauzeit, stand das Grundgerüst des Ausstellungsbaues. Nach 6 Monaten Bauzeit war das Bauwerk fertiggestellt.
Am Donnerstag, den 1. Mai 1851, war die Eröffnung der Weltausstellung The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations mit gut 17.000 Ausstellern aus England, seinen Kolonien und weiteren Nationen. Joseph Paxton hatte diesen Crystal Palace, diese für den aktuellen Stand der weltindustriellen Erzeugnisse reservierte Weltvitrine, tatsächlich realisieren können und damit Englands führender Wirtschaftsmacht den Traum eines unschlagbaren Repräsentationsgebäudes beschert. Für das britische Empire und speziell für die Ägide der britischen Königin Victoria und ihres Gemahls Prinz Albert war das ein olympischer Triumph. Das modulare Bauprinzip des Kristallpalasts wurde rasend schnell in die Welt der Architektur getragen und adaptiert. Schon kurze Zeit nach dem Kristallpalast im Hyde Park stand der sogenannte New York Crystal Palace an der Ostküste der USA und diente zwischen 1853 und 1858 auch den Amerikanern als Weltausstellungspalast für ihre eigene Version einer Exhibition of the Industry of All Nations. Zur gleichen Zeit stand auch in München schon ein Glaspalast. Maximilian II. Von Bayern wollte den Engländern ebenfalls in nichts nachstehen und ließ ihn 1853 erbauen, um dort am 15. Juli 1854 die erste allgemeine deutsche Industrieausstellung zu eröffnen. Der Crystal Palace in Sydenham sowie der Glaspalast in München haben nicht nur ihren Bautyp gemeinsam, sie teilen auch das gleiche Schicksal. Beide brannten in den 1930er Jahren vollständig ab und wurden danach nie wieder rekonstruiert. Den Münchner Glaspalast verzehrten die Flammen am 6. Juni 1931. Es war Brandstiftung. Der Crystal Palace im Hyde Park wurde von Anfang an als temporäres Ausstellungsgebäude konzipiert. Für das Zeitfenster vom 1. Mai bis 15. Oktober 1851 stand er für die Besucherinnen und Besucher aller Nationen gegen Eintritt offen. Nach der Weltausstellung wurde die Weltvitrine ausgeräumt, in ihre Einzelteile zerlegt und in den Stadtteil Sydenham verbracht. Dort beginnt schon am 5. August 1852 ihr Wiederaufbau unter Samuel Laing mit zusätzlichen Erweiterungen und Verbesserungen. Am Samstag, den 10. Juni 1854, wurde der Kristallpalast dann ein zweites Mal eröffnet. Von jetzt an hatte das gigantische Glashaus seine neue Bestimmung. Nicht mehr der Welthandel des British Empire und seine kulturellen Begleiterscheinungen standen jetzt im Mittelpunkt. Vielmehr sollte der Crystal Palace in Sydenham ein Magnet für eine frühe Form der Spaßkultur werden, durchaus im Sinne des modernen Vergnügungsparks. Er sollte also für Menschen sein, die über die neue Errungenschaft der Freizeit verfügen konnten und in ihr unterhalten werden wollten, und wurde zum Treffpunkt für jede Art freizeitkultureller Erbauung, ob internationales Schachturnier oder Orgelkonzert, Händelfestspiele oder Serenaden- und Promenadenkonzerte, Ausstellungen oder sportliche Wettbewerbe und anderes mehr. Fast alles, was damals unter dem Begriff aushäusige Erbauung verstanden wurde, konnte im Glashaus und seinem Park erlebt werden. In ganz besonderer Weise entwickelte sich im Crystal Palace und seiner Parklandschaft ein öffentliches musikalisches Leben. Die schiere Größe und Weite des Rauminneren des Glashauses beförderte fast zwangsläufig akustisch-musikalische Größenfantasien. Die Musik bekam nach und nach den Stellenwert der Weltwirtschaft des Vorgängerbaus im Hyde Park. Und deren Realisierung begründete eine Aufführungspraxis, die noch heute für alle Großunternehmen in Sachen Musik und ihrer Veranstaltungsorte Geltung hat. Der Crystal Palace kann also als ihre Wiege gelten. Die musikalische Aufführungspraxis, sonst ausschließlich für nicht zahlende höfische Eliten reserviert, wurde auf alle nun aber zahlende gesellschaftliche Schichten erweitert. Musik sollte von nun an öffentlich werden, gemäß einer bürgerlich selbstbewussten Haltung im humanistischen Aufwind. Die Massen und die für sie zu steuernde Unterhaltung waren entdeckt. Das erwies sich als profitable Geschäftsidee, die bis heute noch immer modifiziert und weiter perfektioniert wird. Schon der Crystal Palace im Hyde Park war mit einer Orgel ausgestattet. Schließlich sollte neben der Produktionsschau der Weltausstellung auch die Musik über alle Register verfügen. Mit dem Nutzungs- und Standortwechsel des Kristallpalastes erfuhr die neue Orgel in Sydenham jedoch einen weit größeren Stellenwert. Sie übernahm als Rieseninstrument den installierten Teil des musikalischen Lebens im Glashaus. Der beweglichere Teil fiel Orchester und Chor zu. Mit der musiklastigeren Nutzung der Anlage in Sydenham geriet ein beliebter Aspekt wieder in den Fokus, die Analogie von Architektur und Musik. Diese Analogie bezog bauliche Konstruktionsprinzipien auf musikalische Kompositionen. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling etwa assoziierte die Architektur als erstarrte Musik, Bei Arthur Schopenhauer ist zu lesen, Architektur sei gefrorene Musik. Gottfried Semper übernahm die Analogie in seiner Architekturtheorie. Was aber in Sydenham besonders deutlich werden sollte, ist weniger eine echte Analogie von Architektur und Musik im Sinne der gemeinsamen Struktur, sondern mehr ihre gegenseitige Abhängigkeit. So stellt die Architektur des Crystal Palace für die darin erzeugten Klänge einen gigantischen Resonanzraum zur Verfügung, eben den Bauch einer Weltvitrine. Er stellt die Bedingungen für die Ausbreitung der erklingenden Musik und er reagiert ebenso auf die Menge der Zuhörenden. Die Musik produziert den Sound, die Architektur hilft beim Sounddesign. Der Dirigent übernimmt die Mittlerrolle. Er verschafft dem Klangkörper die optimal akustische Korrespondenz mit seiner hallenabhängigen Resonanz. Natürlich wurde ein solches Balanceverhältnis zwischen Klangerzeugung und umschließendem Raum immer schon berücksichtigt und auch früher intuitiv praktiziert, ohne groß darüber nachzudenken. In einer Halle mit diesen Ausmaßen jedoch stand jeder Dirigent zunächst vor ungekannten Problemen, vor allem Echoproblemen, die synchrone Einsätze zum Albtraum werden lassen konnten. Alle Aufführungsparameter mussten neu bewertet werden. In einer Zeit ohne elektrische Verstärkung der natürlichen Akustik führte das zunächst zu dem naheliegenden Schluss, die Dimensionen Volumen, Masse und Klangkörper einander irgendwie anzugleichen. Die Formel großer Raum plus große Zuschauermasse erfordern mehr musizierendes Personal war hier eine natürliche Schlussfolgerung. Und so nahm die Aufführungspraxis von Musik, deren Akustik weite Strecken zurücklegen musste und trotzdem nicht verhallen durfte, ihren Anfang. Ein großer Teil der im Kristallpalast gezeigten malerischen und plastischen Kunst waren Allegorien auf die Musik, wie etwa Cecilia oder Erato. Büsten der berühmtesten englischen und ausländischen Komponisten waren überall verteilt. Die Friese waren mit musikalischen Szenen gestaltet. Die Fenster enthielten Partiturteile. Eine riesige Orgel war vor Ort. Und trotzdem, schon die Zeitgenossen sahen im Crystal Palace nie einen Ausstellungsort für musikalische Devotionalien, sondern in erster Linie einen Tempel für die erklingende Musik selbst. Zur Eröffnungszeremonie des Crystal Palace in Sydenham am Samstag, den 10. Juni 1854, kamen rund 40.000 Besucher. Ein unglaubliches Interesse zeichnete sich ab. Für einen privatwirtschaftlich betriebenen Palast für Volksbildung und Vergnügen war das durchaus eine profitable Zukunftsperspektive. Mit der Professionalisierung der auf Oratorienmusik spezialisierten Sacred Harmonic Society unter dem italienisch-britischen Komponisten und Dirigenten Michael Costa beginnt die große Zeit der musikalischen Aufführungen in Sydenham. Sein Drillmeister für das Orchester war George Grove. Michael Costa ging sehr elastisch und effektvoll mit der Instrumentierung seines Orchesters um, war an Volumen und Sound interessiert. Zwischen 1830 und 1880 bereichert er damit die musikalische Aufführungspraxis Englands. In der Zeit von 1857 bis 80 wird er die Händel-Festivals im Crystal Palace dirigieren und zur Marke machen. Sie wird es noch bis 1926 geben. Danach hält sie Henry Wood, der Proms-Erfinder und letzte Dirigent in Sydenham, für nicht mehr zeitgemäß. Michael Costa etabliert seine Publikumsmagneten, unter ihnen die englische Sopranistin Clara Novello sowie die französische Mezzosopranistin Pauline Viardot-Garcia. Für Charlotte Helen Sainton Darby hatte Felix Mendelssohn Bartholdy eigens die Altpartie in seinem zweiten Oratorium Elias geschrieben. Der Tenor, der damals alles überstrahlte, hieß John Sims Reeves. Während der Händel-Festivals 1857 und 59 konnte er seine größten Triumphe feiern, so etwa mit seinen Partien in den Oratorien Messias, Israel in Ägypten und Judas Maccabäus, bei denen er unter anderem mit dem gefeierten Oratoriensänger und Bassisten Willoughby Wise und dem Bariton Giovanni Belletti aufgetreten war. Nichts hat das musikalische Leben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so zusammengeschweißt wie die Musik Georg Friedrich Händels und deren Verfeinerung durch immer besser werdende Gesangssolisten und Chöre der bürgerlichen Chorbewegung in Englands. 1884 sprengte die Aufführung des Messias mit bezeugten 526 Mitwirkenden alles, was es bisher gab. Ein erster Impuls für alle kommenden Mega-Aufführungen vor Publikum. Bald sollte daraus eine Tradition werden. Das erste Händel-Festival in Sydenham fand mit dem eigens dafür gegründeten Händel Orchestra an drei Tagen statt. Am Mittwoch, dem 15. Juli, am Freitag, dem 17. und am Sonntag, den 19. Juli 1857, wurden die Werke Messias, Judas Makkabäus und Israel in Ägypten gegeben. Über die Tage kamen zwischen 12.000 und 18.000 Zuhörende, darunter auch das Ehepaar Queen Victoria und Prinz Albert, die sich im Kristallpalast äußerst wohlfühlten. Was die Aufführungen und ihre Monumentalität anging, hatte das musikalische Leben in England ganz neue Dimensionen erlangt. Hier beginnt, was 100 Jahre später etwa zu Veranstaltungen wie dem Woodstock Festival und der Last Night of the Proms führen sollte. Durch die Aufführungen der großen Händel-Werke im Crystal Palace war deren Urheber längst zu einer Art Nationalkomponist der Engländer geworden. Zu seinem 100. Todestag im Jahre 1859 sollte deshalb jeder bisherige Maßstab getoppt werden, die Kapazität des Auditoriums, die Zahl der Mitwirkenden. Dazu kam die neue von John Gray und Frederick Davidson gebaute, 20 Tonnen schwere, mit 4568 Pfeifen ausgestattete, viermanualige Händel-Orgel im Mitteltransept, die bis dahin größte in Großbritannien. Mit dem Jahr 1859 beginnen auch die Händel-Festivals in ihrem wiederkehrenden Modus. Der Montag wird zum Messiastag. Am Mittwoch gibt es ein Potpourri aus verschiedenen Oratorienausschnitten, traditionell aus dem Dettinger Te Deum sowie Teilen aus Judas Makkabäus, Besatzer und Samson. Der Freitag ist für die Aufführung von Israel in Ägypten reserviert, mit über 80.000 Zuhörern über die Tage. Die Chorstärke stieg enorm, auf bezeugte 2.765 Stimmen. Das Orchester hatte 457 Instrumentalisten. Die Akustik hatte bei der Riesenzahl der Mitwirkenden immer mehr mit Echoproblemen zu tun. Das tat den Aufführungen jedoch keinen Abbruch. Es war die reine, klangwiegende Ekstase. Wer sich mit der Gestaltung des musikalischen Lebens im Crystal Palace beschäftigt, hat es in der Hauptsache mit den vier Schwergewichten der Kristallpalast-Ära zu tun: Michael Costa, August Manns, Frederick Cohen und Henry Wood. Jeder von ihnen prägte seine Zeit auf seine Art. Obwohl es August Manns war, der das englische Musikleben radikal umgekrempelt, sprich internationalisiert hatte, wird ihm Henry Wood noch den Bekanntheitsrang ablaufen und als Institution in der Royal Albert Hall mit der Last Night ewig weiterleben. Die Proms, die es seit 1895 gibt, haben sich schließlich doch durchgesetzt. Als der aufgeschlossene, wissbegierige und humorbegabte deutsch-britische August Manns 1883 die Leitung in Sydenham übernahm, kam ein völlig neuer Geist in das Crystal Palace Orchestra. Zudem schuf er mit der Institution seiner Samstagskonzerte einen zusätzlichen Publikumsmagneten. Und er kümmerte sich auch um die heimischen Zeitgenossen. Besonders gefördert wurden von ihm die vier britischen Komponisten Arthur Sullivan, Charles William Stanford, Edward Elgar und Edward Sherman. Komponisten wie Johannes Brahms, Joachim Raff und Antonín Dvořák machte August Manns in England bekannt. Als namhafte Solisten holte er unter anderem den belgischen Komponisten und Geiger Henri Vieuxtemps, den englischen Pianisten Charles Halley, den österreichisch-ungarischen Geiger Josef Joachim, den italienischen Cellisten Alfredo Piatti in den Kristallpalast. Debütanten gab es natürlich viele, darunter etwa die britische Ausnahmepianistin Fanny Davis. Sie debütierte 24-jährig am 17. Oktober 1885 unter der Leitung von August Mann zum Crystal Palace. Ihr Schwerpunkt lag bei der Interpretation der Werke Haydns, Beethovens, Schumanns und Brahms. Fanny Davis gehörte auch zu den frühesten Interpretinnen der Werke von Debussy und Scriabin in London. August Manns war mit über 10.000 Orchesterkonzerten nicht nur der produktivste im Kristallpalast, er war auch an technischen Neuerungen interessiert und hatte früh von Thomas Edisons Erfindung des Phonographen und der Möglichkeit der Tonaufzeichnung mit dem Graphophon gehört. Manns ließ gelegentlich die Wachswalzen während der Aufführungen mitlaufen und hatte somit die ersten Konzertmitschnitte weltweit im Kasten. Bis zur Entdeckung einer Tonaufzeichnung aus dem Jahre 1860 von Au clair de la lune, einem französischen Volks- und Kinderlied aus dem 18. Jahrhundert, galt der Teilmitschnitt aus Händels Israel in Ägypten vom Freitag, den 29. Juni 1888 im Crystal Palace, als die älteste Aufnahme menschlicher Stimmen mittels Paraffinzylinder. Laut Beschriftung hört man darauf 4000 Stimmen, die George Edward Gouraud, der die Edison-Technik nach England brachte, während des 9. Händel-Festivals unter dem Dirigat von August Manns für den Phonographen aufnahm. Die wenige Minuten lange historische Aufzeichnung ist auf YouTube zwar zugänglich, aber letztlich eine Zumutung für heutige Ohren. Deshalb... Das musikalische Leben im Crystal Palace umfasste die gesamte Palette von Darbietungsmodi, Chor- und orchestrale Musik in Maxi- und Mini-Formaten, Regiments- und Militärkapellen in allen Zusammensetzungen. Die Händel-Festivals, die zwischen 1857 und 1926 stattfanden, und die regelmäßigen Samstagskonzerte waren Publikumsattraktionen. Was auf der Welt Rang und Namen hatte, trat im Crystal Palace auf. Michael Costa, August Manns, Frederick Cohen und Henry Wood hatten sich in den über 80 Jahren als Chefdirigenten abgelöst. Dann, am Mittwochabend, den 30. November 1936, kam, wenn man so will, das letzte Dirigat für den Kristallpalast. Es sollte ein abruptes Ende werden mit einem großen pyromanischen Salut auch auf eine große Ära des musikalischen Weltformats. In einem der Konzertsäle probte das Orchester gerade noch für den Auftritt am nächsten Tag, als Sir Henry Wood das sich rasch ausbreitende Feuer entdeckte. Doch da war schon nichts mehr zu retten. Die Reste waren, anders als damals im Hyde Park, nicht mehr zu verwenden. Der Crystal Palace, das Vergnügungsparadies der Volksbildung, existierte nicht mehr. Übrig blieb sein Park. Am Donnerstagmorgen, den 1. Dezember, war die etwa einen halben Kilometer lange Weltvitrine in Sydenham ein Trümmerhaufen. Circa 400 Tonnen Glas waren geborsten und geschmolzen. Über 4000 Tonnen Guss- und Schmiedeeisen waren eingeknickt oder hatten ihre Form verloren. Kein Phönix aus der Asche war in Sicht. Aber zum Begräbnis der Weltvitrine kam noch einmal ein Riesenpublikum. Etwa 1 Million Schaulustige fanden sich während der nächsten Tage am Unglücksort ein. Die Wiege der modernen Musikperformances klassischer Couleur war nicht mehr und wurde auch nicht mehr rekonstruiert. Die Welt hatte bald ganz andere Sorgen. Und die Musik? Sie wurde jetzt auf einer politischen Bühne gespielt. denn kurze Zeit später instrumentalisierten hauptsächlich Kriegsperkussion und Stalin-Orgeln das Weltgeschehen.
Im Bauch der Weltvitrine. In SWR 2 Essay brachten wir eine Sendung aus dem Jahr 2017 über den Crystal Palace in London. Autor Herbert Köhler, es sprach Hans-Peter Bögel, die Redaktion hatte Lydia Jeschke. Die ursprünglich geplante Sendung Musik und Körper von Wolfgang Hamm verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt.